Börsenradio Network AG.
Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann. Fondsinitiator Thomas Timmermann.
Meine Damen und Herren, dies ist eine neue Sendung mit einem neuen Moderator, den Sie vielleicht in anderer Form kennen. Ich vertrete jetzt den Peter Heinrich vom Börsenradio und spreche hier mit Thomas Timmermann, der sich selbst vorstellt. Wir schreiben heute den 16. März 2024 und zwar vom Börsentag in München und zwar hier von der Motorworld.
Ja, hallo Heiko. Was für eine Überraschung, einen so plötzlichen Moderatorentausch zu erleben. Ganz spannend, heute mit dir das Interview hier zu machen vom Anlegertag in München. Für alle nochmal, mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort für den TimInvest Europa Plus Fonds zuständig.
Wie lange machst du schon den Fonds?
Der Fonds läuft jetzt knapp über 3 Jahre.
Und was war vorher deine Geschichte im Berufsleben?
Ja, vorher war ich knapp 30 Jahre bei der Commerzbank. Ich habe angefangen...
30 Jahre Commerzbank?
Das ist korrekt, ja.
Das also ist ja ein guter Wissensstand, den man dort hat dann.
Ja, ich habe Wirtschaftsingenieur studiert und habe dort an dem Eigenhandel Derivate angefangen. Dort wurde gerade die deutsche Terminbörse quasi neu gestartet nach dem Krieg. Sehr spannende Zeit. Die ersten DAX-Futures habe ich gehandelt. Und habe mich dann dort immer weiterentwickelt, habe den Zertifikatebereich aufgebaut. Später dann brauchten wir noch die ETFs, also haben wir eine Fondsgesellschaft gegründet. Die hat dann die Comstage ETFs begeben. Dort war ich 10 Jahre quasi der Chef dieser Einheit. Und dann wurde das Ganze an die Société Générale verkauft. Meine Kollegen sind immer noch am Stand nebenan. Und diese Gelegenheit habe ich dann genutzt, auch mal einen Cut in meinem Berufsleben zu machen, mich selbstständig zu machen und einen Fonds aufzulegen.
Wie fühlt man sich als Selbstständiger seit 3 Jahren?
Man muss es erstmal lernen nach 30 Jahren, bin ich ganz ehrlich. Also diese Routinen kriegt man nicht innerhalb von 1 oder auch 2 Jahren raus. Ich glaube, es braucht wirklich 3 Jahre und jetzt bin ich langsam so weit, dass sich mein ganzer Rhythmus, mein ganzer Lebensrhythmus an die Selbstständigkeit gewöhnt hat. Es ist eben nicht 8 Uhr morgens im Büro sein und um 12 Mittag und um 20 Uhr wieder zurück. Immer ständig selbstständig sein. Das bedeutet auch mal am Samstag arbeiten, am Sonntag arbeiten. Das bedeutet auch immer am Montag, Dienstag frei haben. Und es bedeutet vor allen Dingen, wenn man Fonds managt, 365 Tage online sein, für den Fonds die Welt beobachten. Aber genau deswegen mache ich es. Ich mache es wie du, aus Leidenschaft.
Dieses Jahr sind es ja übrigens statt 365 Tage, 366 Tage. Also
genau,
einen
wir
Tag
haben einen
mehr,
Schalltag.
Schalltag hinzubekommen. Die Frage, würdest du dich als aggressiven Fondsmanager bezeichnen oder hast du einen längerfristigen Horizont? Was ist deine Strategie?
Das Besondere an meiner Strategie ist, dass ich nur in Aktien investiere, in diesem Fall in dem Fonds in den europäischen Aktien, 100% in Aktien, aber gleichzeitig der risikoaverseste Fondsmanager bin, den es überhaupt in Europa gibt. Das heißt, ich habe immer eine Absicherungsstrategie dabei, immer on board seit 3 Jahren. Und das würde bedeuten, wenn der Fonds jetzt, wenn es morgen Crash gäbe von 30%, sagen mir meine Risikosysteme, ich verliere nicht mehr als 4-5%.
Also bist du ein Risikoadverser, kein Risikoreicher, sondern ein Risikoadverser, nicht wahr? Vorsichtiger Fondsmanager, der versucht, die Risiken genauso stark zu betrachten wie das Potenzial.
Naja, normalerweise hat man ja im Portfolio so einen Mix, so und so viel Anleihen, so und so viele Aktien. Vielleicht zockt man auch ein bisschen in Bitcoin und die Frage ist, was kommt eigentlich im Schnitt raus? Es bringt mir nichts, wenn ich mal 15% in Bitcoin mache, aber nur 2% meines Kapitals da drin investiert habe und den Rest habe ich im Festgeld bei der Sparkasse für 1,5%. Deswegen sage ich, alles in Aktien, aber ich kann mir allein schon wegen meinem Alter das Aktienrisiko nicht so nehmen und deswegen mit meinen Derivatenkenntnissen sichere ich es einfach ab und dadurch kriege ich im Schnitt auf mein eingesetztes Kapital trotz Absicherungskosten, meines Erachtens immer noch mehr raus als die meisten anderen, die eine eher geringere Aktienquote fahren, aber die voll aggressiv. Also der Fonds liegt jetzt nach 3 Jahren im Schnitt so bei 5,7% Rendite, was ich ganz okay finde. Also wenn ich in Richtung 6% komme mit einer Vollabsicherung permanent an Bord, bin ich ein glücklicher Investor. Dann habe ich aus meiner Sicht den Fonds gut gemanagt.
In anderen Worten, deine Investoren können ruhig schlafen, weil sie nicht die Angst haben müssen, plötzlich mal 10 oder 20% in den roten Zahlen zu stecken. Sie kommen nicht auf die hohen Zahlen im doppelstelligen Bereich, aber sie kriegen eine solide Rendite. Das ist im Grunde genommen dein Verkaufsargument sozusagen, weswegen man sich bei dir melden muss. Die Frage, was ist deine größte Position im Einzelwerten? Gehst du über gewisse Summen hinaus oder sind das wenige Prozentsätze?
Es sind 3%, weil bei der Aktienauswahl sind ungefähr 308 Aktien drin, bilde ich eigentlich nur den Stoxx Europe 600 Index ab. Meines Erachtens der repräsentativste, breiteste, schönste Index für europäische Aktien. Und ich mache mir nicht die Arbeit der Einzeltitelauswahl, weil ich nicht glaube, dass ich mit der Kapazität, die ich habe, da einen Mehrwert rausholen kann. Ich glaube, mit einer klugen, aktiven Absicherungsstrategie kann ich mehr Mehrwert rausholen, als jetzt eine Aktie gegenüber einer anderen zu bevorzugen. Ich finde auch die Picks, und du wirst mich da sicherlich bestätigen, der letzten Monate oder selbst Jahre waren alles andere als easy. Also das Rheinmetall jetzt mit über 40% der Sieger dieses Jahres, das hat, glaube ich, keiner vorausgesehen, oder denken wir an KI etc. Also dafür hat die TimInvest auch einfach nicht die Kapazität.
Jetzt die Frage, wie weit unterscheidet sich dann von dem Stocks-Index an sich? Wo liegt die Performance, oder sollte man nicht gleich den ETF kaufen? Das wäre ja vielleicht noch billiger, wenn man keine Managementgebühr bezahlt.
Natürlich, also die 306 Aktien bilden den Index fast 1:1 ab. Korrelation ist sehr nah. Aber es geht ja gerade, natürlich kann man den ETF kaufen, dann hat man den ETF mit dem vollen Risiko. Und zurzeit glaubt ja keiner, dass die Märkte mal mehr groß fallen können. Und erst recht glaubt jeder, weil es in den letzten drei Crashs der Fall war, dass es sich immer erholt. Aber wir hatten auch mal Strecken, zum Beispiel im DAX, da hat 10 Jahre sich gar nichts erholt. Wir haben in China zurzeit einen Bärmarkt, der läuft schon, ich glaube, über 2 Jahre. Und das kann alles mal kommen. Also der Unterschied ist nicht einen teuren, aktiv gematchten TimInvest-Fonds kaufen statt einen günstigen ETF, sondern der Unterschied ist, einen aktiv gemanagten ETF quasi in Anführungsstrichen zu kaufen mit einer Absicherungsstrategie, und das macht keiner.
Also ich nenne es immer plakativ, mit Thomas Timmermann kann man ruhig schlafen, man hat keine negative Überraschung und man ist in Europa voll vertreten. Jetzt die Frage, die wir haben heute, die Märkte USA und Europa, wo ist der bessere Markt zu sehen jetzt, und wir schreiben ja heute März, wie bis zum Jahresende mal den kurzfristigen Zeitraum für das Jahr zu nehmen. Was ist besser, USA, Europa oder beides?
Also ich denke, die Statistiken und Charts sagen nur eins, USA ist besser. Also ja, ich glaube, wir haben in den letzten 5 Jahren im Schnitt 15% im S&P gemacht etc. Es ist halt vorwiegend die Technologiehosse. Europa hat nicht so viel Technologie. Aber das wird dich vielleicht auch verwundern. Der Eurostoxx 50, also die 50 größten Werte in der Eurozone, sind dieses Jahr mehr gestiegen als der Nasdaq. Die sind über 10% gestiegen. Der Nasdaq liegt irgendwo knapp über 8%. Ne? Es ist nicht so, dass Europa überhaupt nichts zu bieten hat. Ne? Europa hat Biotechnologie zu bieten, Luxus zu bieten. Und leider wird jetzt auch Europa gefragt in der Rüstungsindustrie, weil die Amerikaner wahrscheinlich mit dem neuen Präsidenten nicht mehr so viel von den Verteidigungsausgaben übernehmen wollen.
Das heißt, wenn du jetzt den neuen Präsidenten nimmst, den demnächst neuen Präsidenten oder den jetzigen Präsidenten?
Den potenziell demnächst neuen Präsidenten, vor dem sich die meisten fürchten.
Donald Trump, ich persönlich meine nach wie vor, dass Biden wiedergewählt wird, aber die Wahrscheinlichkeit dafür wird von den meisten als sehr gering angesehen. Aber
das glaube ich auch, aber ich glaube, es wird sehr knapp werden und sehr spannend bis zum bitteren Ende. Und die Frage ist, wenn die Niederlage wieder so knapp ist, was bedeutet das?
Richtig. Also bleibst du in Europa? Ich finde das durchaus richtig als Beimischung zumindest. Man kann ja auch den anderen Teil seines Portfolios in den USA dann investieren. Aber jetzt die Frage Zinspolitik und die Strategie als Thema Zinspolitik. Wann rechnest du mit der ersten Leitzinssenkung? Wer wird sie als erster vornehmen? Europa oder die USA?
Ich denke eher Europa und nicht die USA.
Warum?
Weil ich denke, dass die Inflation in Europa schneller runterkommt als in den USA, weil die Konjunktur schlechter läuft.
Allerdings, ich noch einen zweiten Faktor, wenn ich sagen darf. Ja? Die Sitzung von der EZB im Juni fängt in der ersten oder am Anfang der zweiten Woche an, und die amerikanische Notenbank, wenn sie es im Juni machen würde, kommt dann erst in der zweiten oder dritten Woche. Insofern hättest du von der Zeitphase recht, aber sie werden wahrscheinlich als Frage jetzt gleich relativ dicht aufeinander folgen.
Könnte sein, aber ich bin nicht so bullisch, was die Inflation angeht. Also ich fand auch die Reaktion vom amerikanischen Markt bei den letzten Inflationszahlen, die ja schlechter waren als erwartet, nicht besonders gut. Es kann nicht sein, dass der amerikanische Markt immer nur steigt. Inflation kommt besser als erwartet, steigt. Inflation kommt schlechter als erwartet, steigt. Und das Thema eigentlich immer nur ist, wann wird die Fed die Zinsen senken. Deswegen rechne ich auch kurzfristig mit einer Konsolidierung, sowohl in den USA als auch in Europa. Und ich glaube, dieses Inflations- und Zinsthema wird noch verdammt spannend werden. Ich glaube, es gibt gute Chancen, dass die Inflation stickier ist, als man denkt in den USA. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum die Fed bei der guten Arbeitsmarktstatistik und bei den starken Wirtschaftszahlen vorzeitig die Zinsen runternehmen werden. Es ist dieses immer wieder locken, dieses immer wieder die Tür aufmachen. Ja, wir werden, es entwickelt sich ja alles gut, aber es kommt dann nicht. Und dann wird es wieder verschoben. Und bis jetzt ignoriert der Markt das die ganze Zeit. Es geht einfach immer nur hoch. Und es könnte halt sein, dass wir deswegen eine kurzfristige Konsolidierungsphase jetzt kriegen.
In anderen Worten, es bleibt spannend. Man sollte weiterhin Börsenradio sich anhören, auch das Interview, nicht wahr, hier mit Thomas Zimmermann.
Und auf Heiko Thieme hören natürlich, der insbesondere in Einzelwerten so gut ist.
Da machen wir weiter. Die Risiken, die wir haben und die Chartanalyse, so zwei Themen. Was ist das Risiko, wenn du mal so eine Zahl nennen würdest aus dem hohlen Bauch heraus, von hier bis zum Jahresende, 5 oder 10% Minus oder mehr oder wird es weniger sein? Das heißt, im DAX ausgesprochen, das war nicht um Euro, sondern um DAX ausdrücken. Wir haben jetzt die 18.000 Marke gerade gesehen, sind knapp darunter. Sehen wir die 17.000 Marke nochmal in diesem Jahr?
Ja, kann durchaus sein, kann sogar in den nächsten 2-3 Wochen sein.
16.000 möglich?
Warum nicht? Technisch sind
15.000?
Ist sowieso möglich. Es ist sogar -20% möglich.
In diesem Jahr?
Ist möglich, ja.
Okay, welche Wahrscheinlichkeit wird es zu dem geben?
Nicht mehr als 5%, aber gut, die reichen mir schon.
Gut, aber das ist mal zur Sicherheit, 95%, dass es nicht so tief geht.
Aber technisch ganz wichtig ist, alle Trends sind intakt, weltweit. Die ersten fangen an, ein bisschen zu wackeln. Also der Nasdaq ist jetzt zum ersten Mal aus seinem Aufwärtstrendkanal am Freitag geschossen, ein bisschen runtergekommen. Also es gibt im Moment technisch überhaupt keinen Grund, bärisch zu sein. Überhaupt keinen Grund. Es ist aber Zeit nach dieser Rallye, die wir hatten, die ja schon vor Jahresende losging. Du erinnerst dich, da war ja schon ein wahnsinniger Schub nach oben. Und da haben die Märkte ja jetzt nochmal 8-10% draufgesetzt. Es wird einfach Zeit für eine Konsolidierung und die steht wahrscheinlich jetzt an.
Nur die Frage, die ich habe hier am Börsentag München, das sagen fast alle, das sagen, irgendwann muss es mal nach unten gesetzt. Mein Freund Hans Bernecker sagt, bitte, da gibt es einen Deckel.
Ja.
Aber das Hauptargument aus meiner Sicht wäre, und das ist die Frage an dich, die Liquidität. Sie ist ja der treibende Faktor. Meist entweder ist zu wenig Liquidität da, dann fallen die Märkte, weil es keine neuen Käufer gibt. Oder wie sieht es bei der aktuellen Liquidität aus? Hast du da gewisse Daten, die das mal beziffern könnten?
Nee, da achte ich ehrlich gesagt weniger drauf. Liquidität wird ja genug da sein. Irgendwas speist ja die Märkte. Aber wenn wir uns die Märkte genau anschauen, dann laufen sie ja in der Breite überhaupt nicht. Wir haben ja ein absolutes Clusterrisiko. Es laufen nur die Top-Werte in den Top-Indizes. Es läuft nur die erste Klasse. Ich gebe dir ein Beispiel. Der MDAX bräuchte jetzt noch 34% ab jetzt, um an sein Allzeithoch zu kommen. 34%. Der SDAX bräuchte noch 18%. Also ja, die Börsen laufen, aber sie laufen nur in den Top-Top-Segmenten bei den absoluten Blue-Chips. Ne?
Aber hat es da nicht in jüngster Zeit auch eine gewisse Ausbreitung gegeben? Eli Lilly zum Beispiel gehört zu den Top 10 Werten.
Ja.
Ich warte mal, die Pharmazie kommt ein bisschen, sodass die magischen Sieben, dass die so ein bisschen die an Glanz versorgen haben.
Ja, es hat ein bisschen, aber wenn du den Russell 2000 in den USA anguckst, der ist noch meilenweit weg von seinem Allzeithoch. Ne? Also sobald wir mal die Technologie rausnehmen, den Nasdaq rausnehmen, die Top 10 Werte in Amerika haben 34% des S&P-Index. Ich weiß nicht, wann es das zuletzt gegeben haben. Und da, wenn du Liquidität ansprichst, ist auch ein Risiko. Weil inzwischen werden in Amerika, also gibt es mehr ETFs, die ausstehend sind, als aktiv gemanagte Fonds. Die ETFs kaufen immer die größten Werte automatisch nach, weil die Anleger, wie zum Beispiel hier am Börsentag, automatisch den S&P 500 in Nasdaq kaufen. Das heißt, sie kaufen dann auch automatisch Nvidia mit dieser wahnsinnigen Marktkapitalisierung großen Stücken. Wenn die alle mal raus wollen, der ETF-Markt ist extrem schnell. Institutionelle können 1 Milliarde in Millisekunden abbauen, dann können wir halt auch mal so einen Flash-Crash kriegen und diese Gefahr ist halt immer da.
Thomas Timmermans Zwang auch haben, weil er ja davon nicht betroffen ist.
Ja, weil er Optionen an Bord hat, die bis Dezember diesen Jahres laufen und meistens passiert das ja über ein Gap, über Nacht oder am Wochenende und die werden es dann aufgreifen. And by the way, Heiko, wenn es nicht passiert, ich bin ja kein bärischer Mensch, sonst würde ich ja nicht in europäische Aktien investieren. Um Gottes Willen, wenn das nicht passiert, hoffe ich, dass ich im Schnitt meine 6% mache und damit bin ich sehr happy, weil ich damit mit meinem gesamten Portfolio die Inflation mehr als geschlagen habe.
Gute Antwort. Jetzt die Frage Politik. Wie risikoreich ist Europa mit Hinblick auf die Ukraine und Russland?
Sehr risikoreich und das Risiko nimmt zu. Und wir gewöhnen uns dran. Aber die Aggression hört ja nicht auf und der Konflikt ist nicht behoben. Mag sogar sein, dass es dort eine friedliche Lösung irgendwann mal gibt, wäre eine extreme Upside. Aber insgesamt, ich weiß nicht, wie du es siehst, du hast noch wesentlich mehr Lebenserfahrung als ich, ist die Welt nicht friedlicher geworden. Die Zeit des Miteinanders, des Miteinanderhandels, der Globalisierung, miteinander gewarnt, ist vorbei. Wir gehen zurück in Blöcke. Chinesischen Block, russischen Block, USA-Block und Europa-Block ist schwierig, weil Europa als Block wenig darstellbar ist wegen der Homogenität der vielen Länder.
Ich dürfte vielleicht eine Sache interessieren, die meisten Menschen etwas schockiert, wenn ich sage, wir leben in der friedlichsten Zeit der letzten 50 Jahre. Wenn wir mal die aktiven Krisenherde betrachtet und vergleicht sie mit den vergangenen. Es ist zwar Ukraine bei uns in der Schlagzeile, dann natürlich auch Gaza ein Punkt, aber insgesamt global gesehen gibt es heute weniger Kriege als in der Vergangenheit. Das soll aber uns nicht abhalten von der letzten Frage bei dir. Wenn man sich jetzt anschaut, Bitcoin, hast du dazu eine Meinung, auch wenn es nicht in deinem Portfolio ist?
Also Bitcoin würde ich jedem jungen Menschen empfehlen, um Handelserfahrung zu sammeln.
In welchem Prozentsatz sollte man dabei sein?
Winzigen.
Was heißt winzig?
Was immer man sich leisten kann, was man morgen nicht mehr braucht. Also wenn es 200 Euro sind, die man jederzeit auch nicht mehr haben braucht, dann sind es 200. Und wenn es 20.000 sind, sind es 20.000. Ansonsten 5% Volatilität, extrem technisch getriebener Markt. Kein Mensch hat, es gibt keinen inneren Wert. Kann jeden Tag wertlos sein, kann jeden Tag crashen. Aber super, um Trading-Erfahrungen zu sammeln und vor allen Dingen technische Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen verteufel ich auch nicht den Bitcoin. Auf keinen Fall. Aber ich persönlich, Thomas Timmermann, würde nicht rein investieren.
Also meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, timinvest.com ist das, was Sie sich mal als Information sich anschauen sollten. Ich habe mich gefreut, heute das Gespräch mit Thomas Timmermann hier live in München auf dem Börsentag. Herzlichen Dank.
Und Heiko, es war eine große Ehre, dieses Interview mit dir zu führen. Vielen Dank.
Bitteschön.
Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2M.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.